das waren die Radio 1 Nachrichten um 18.03 Uhr.
Verkehr.
Nee, wir haben erstmal das Wetter, aber wir nehmen vielleicht doch mal das Verkehrsbett, was ich gerade vom Wetter irgendwie, ich hab's versenkt, tut mir leid. Also, Judith Mikol, 27 Grad habe ich auf der Autobahn gemessen, das ist wahrscheinlich wärmer als so ein bisschen in der Stadt drin.
Aktuell, genau, ist ein bisschen wärmer, aber nicht viel. Aktuell werden immer noch zwischen 22 und 25 Grad gemessen und es ist im Sendegebiet überwiegend freundlich.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Dienstag will sich der Betriebsrat zu Verhandlungen melden. Verzeihung.
Der Einspieler läuft und läuft und läuft
so.
Und läuft. Jetzt.
Die Arbeitnehmervertreter wollen dabei. Nein, das geht, glaube ich, nicht mehr. Vielleicht kann man einmal auf mich zurückschneiden. Das tut mir leid, meine Damen und Herren, wenn man kurz vor der Sendung noch etwas isst.
Ja, dann lass es doch, du Blödmann. Kurz vor der Sendung noch was essen. Machen wir das beim Radio? Wir sollten es machen. Dann haben wir dann auch so schöne Auftritte.
Ich versuch's jetzt nochmal, ansonsten müsste Tom das übernehmen.
Nee, also nicht Tom Buro, dieser frühvergeistete Semmelkopf. Nee, das geht nun gar nicht hier. Ne?
Marc Bartow geht's wieder besser, der Krümel im Hals ist weg.
Hui, gerade nochmal gut gegangen.
Was der Krümel bei Marc Bartow war, war meine etwas klebrige Hand eben beim Regler bedienen. Also nochmal Pardon für das Versenken des schönen Wetterbetts. Da sind wir schon fast beim Thema. Sie hörten eben den Politikkorrespondenten und Satiriker, Kabarettisten Peter Zudeik, bei Radio 1 auch als satirischer Wochenrückblickmacher bekannt, während hier in diesem Fall der 10. Tutzinger Radiotage diese Woche. Was er noch nicht wusste, beziehungsweise wissen konnte, weil die Meldung erst heute Nachmittag durchsickerte, zum Beispiel durch dpa. AD-Korrespondent Thomas Roth soll nach Medienberichten Moderator der Tagesthemen werden. Wie der Berliner Tagesspiegel und das Magazin Focus übereinstimmend berichten, tritt der 61-Jährige die Nachfolge von Tom Buro an. Der neue WDR-Intendant wird nach Informationen des Tagesspiegels in der Online-Ausgabe soll Roth erster Moderator der Tagesthemen werden, während Karim Joska Moderatorin bleibt und Ingo Zamperoni vom Vertreter zum Moderator aufsteigt. Die Zeitung beruft sich dabei auf eine Entscheidungsvorlage für die ARD-Intendantinnen und Intendanten. Die Gewissheit kommt dann wahrscheinlich doch erst nächste Woche, weil zurzeit hat die ARD noch keinen Bedarf, diese Meldung zu kommentieren. Die Intendantinnen und Intendanten müssen erstmal tagen dazu, ist ja klar. Was machen wir denn heute? Weil wir hätten ganz gerne jetzt mit Thomas Roth gesprochen, aber man kann ja nicht über ungelegte Eier reden. Wir sprechen über eine Perspektive des terrestrischen Antennenfernsehens, DVB-T. Denn da sieht es so aus, als ob es Menschen gibt, die sagen, das können wir ganz gut irgendwie abschalten und die Frequenzen anders verwenden. Ebenso gibt es Planspiele, vielleicht das Radio auch zu ersetzen. Dazu dann in der ersten halben Stunde mehr. Und ich habe es erwähnt, die 10. Tutzinger Radiotage. Dazu hören Sie dann zwei Interviews, unter anderem auch mit Peter Zudeik. Und natürlich das alles, wie immer, auch im Radio hier.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Und damit zum digitalen Fernsehempfang über Antenne. Das hat sich ja als, ja doch, wenn man so will, inzwischen als Übertragungsweg fest etabliert. Knapp 5 Millionen Haushalte nutzen das sogenannte terrestrische Digital Video Broadcasting, DVB-T, das seit 2008 in allen Ballungsgebieten Deutschlands zu empfangen ist. Mit gutem Grund, denn Antennenfernsehen ist kostengünstig. Es genügt die einmalige Anschaffung eines Receivers. Bis zu 40 Programme lassen sich in einer Region über DVB-T empfangen, darunter die öffentlich-rechtlichen und die wichtigsten privaten Anbieter. Es gibt natürlich auch Unterschiede, zum Beispiel im östlichen Brandenburg, da machen sich die Privaten rar. Umso größer war aber jetzt das Erstaunen, als RTL zu Beginn dieses Jahres ankündigte, bundesweit bald nicht mehr dabei sein zu wollen. In Bayern kommt der Ausstieg von RTL aus der Terrestrik am 1. August, bundesweit dann Ende 2014. Welche Zukunft hat nun diese digitale Terrestrik überhaupt noch, wenn so ein großer Fernsehanbieter nicht mehr dabei ist? Wird Fernsehen dann via Internet vielleicht die Alternative? Damit hat sich in dieser Woche ein Symposium der Medienanstalt Berlin-Brandenburg befasst. Web-TV statt DVB-T. Das Internet als mediale Basisversorgung lautete der Titel. Und meine Kollegin Vera Linz war dabei. Vera, bevor wir vielleicht nochmal tatsächlich diese Veranstaltung Revue passieren lassen, nochmal einen Blick zurück zu RTL. Was ist denn über diesen Grund bekannt eigentlich, RTL? man muss ja sagen, in Deutschland von der Terrestrik zu entfernen, denn in Österreich bauen sie es ja aus.
Genau, in Österreich bleiben sie dabei. Ja, hier in Deutschland sieht man keine wirtschaftliche Perspektive. Das sagte mir Tobias Schmidt, Bereichsleiter Medienpolitik bei RTL, und zwar aus verschiedenen Gründen.
Wir haben keine Zusagen, dass die Frequenzen, die man für die Terrestrik braucht, auch tatsächlich über 2020 hinaus verfügbar sind. Wir haben das vorher bei der Politik angezeigt, dass wir diese Unterstützung, diese Sicherheit brauchen, die haben wir nicht bekommen.
Ja, also keine Sicherheit bei den Frequenzen, und auch andere Forderungen konnte die Sendergruppe RTL nach eigenen Angaben nicht durchsetzen, um nötige Investitionen in DVB-T zu refinanzieren. Zum Beispiel hatte man auch den Wunsch, perspektivisch die Programme zu verschlüsseln, um auf diese Weise Geld einzunehmen. Das war aber offenbar politisch-regulatorisch nicht durchsetzbar. Und darum hat man gesagt, das ist kein Geschäftsmodell und kein Verbreitungsweg, der für RTL interessant ist, und man hat sich dagegen entschieden.
Was bedeutet nun das? Könnte ja sowas wie eine Signalwirkung haben oder Nachahmer finden für andere Fernsehveranstalter. Was bedeutet dieser Ausstieg nun für DVB-T?
Ja, das ist sicherlich das größte Problem, dass er Signalwirkung haben könnte. In Bayern sind auch noch andere kleine private Anbieter ausgestiegen, bereits zum 1. Juni. Und das eben zu einem Zeitpunkt, in dem es darum geht, die technische Erneuerung von DVB-T zu planen und auch durchzuführen. Also angedacht ist ja eine technische Umstellung auf DVB-T2 in den nächsten Jahren, womit man dann mehr Programme in besserer Qualität, also auch in HD, ausstrahlen könnte. Und wie es bei Technik ja meistens der Fall ist, diese Modernisierung gilt auch als Voraussetzung für die Zukunft des Antennenfernsehens. Und dafür sind aber Investitionen nötig, sowohl durch die Fernsehveranstalter als auch durch die Zuschauer. Und da sieht das natürlich jetzt so ein bisschen schlecht aus mit dem Ausstieg von RTL. Und vor diesem Hintergrund sieht Hans Hege, der Direktor der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, zwar trotzdem eine Perspektive für die digitale Terrestrik, aber eben nur eine begrenzte Perspektive.
Also es ist im Moment nicht ersetzbar als kostengünstiger Weg zur Versorgung, gerade in Berlin, wo viele Satellitenschüsseln ja nicht anbringen können. Es wird auch weitergehen, außer RTL haben ja alle gesagt, dass sie DVB-T weiterführen. Etwas offen ist für mich die Frage, ob es noch einen Umstieg auf eine effizientere Technologie gibt, die ja bedeutet, dass alle Verbraucher sich neue Geräte anschaffen müssen. Ich denke, in längerfristig wird vieles ins Internet abwandern, insbesondere die Nutzung, die ja auch zunehmen werden, zeitversetztes Fernsehen, Abruf aus Mediatheken.
Das heißt also, für einen längeren Zeitraum wird es DVB-T noch geben, mindestens bis 2018. ProSieben, Sat.1 wollen so lange auf jeden Fall dabei bleiben, die Öffentlich-Rechtlichen sowieso. Und was dann passiert, das ist wirklich offen aus heutiger Sicht.
Ja, es gibt ja Planspiele, dass Rundfunk generell ins Internet abwandert, aber das ist natürlich nicht so leicht machbar. Dafür gibt es ja Regelungen, Frequenzabstimmungen und so weiter. Welche Schwierigkeiten hat man denn auf dem MABB-Symposium denn identifiziert?
Also ganz verschiedene. Man hat zunächst mal untersucht, wer eigentlich DVB-T nutzt in Berlin. Das sind 480.000 Haushalte, und das sind oft Haushalte mit einem geringen Einkommen, mit 1.500 Euro und weniger. Das sind Lehrlinge, Rentner, Pensionäre, Menschen mit Haupt- und Realschulabschlüssen, und etwa 82.000 Haushalte schauen nur über DVB-T fern, haben also keinen Breitbandanschluss, und die würden eben zum Beispiel durchs Raster fallen, wenn man DVB-T abschalten würde, aus heutiger Sicht. Dann kommt natürlich hinzu ein weiterer Nachteil, dass viele Programme im Internet gar nicht empfangbar sind. Also die privaten Programme zum Beispiel werden nicht frei gestreamt. Man hätte also einen Verlust der Vielfalt, und natürlich auch ein großes Problem, die technischen Kapazitäten fehlen, vor allem auch die Möglichkeiten der kostenlosen Nutzung. Man hat das mal so ein bisschen durchgerechnet bei der MABB. Man bräuchte, sagt man, für einen Fernsehstream 2 Megabit pro Sekunde. Dann hat man gerechnet 220 Streamminuten am Tag, und das würde dann heißen, dass man 99 Gigabyte im Monat Kapazität allein fürs Fernsehen im Internet verbrauchen würde. Und wenn dann die Telekom zum Beispiel sagt, naja, bei 77 Gigabyte fangen wir an zu drosseln, dann hat man eben ein Problem mit dem Fernsehen übers Internet. Ich habe Karl-Heinz Laudern von der Telekom, der auch bei dem Symposium dabei war, gefragt, ob man denn bereit wäre, für eine Grundversorgung zum Beispiel Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, ohne Zusatzgebühr.
Die Kapazitäten, die benötigt werden, die müssen natürlich erstmal vorhanden sein oder sie müssen aufgebaut werden, und dann müssen sie natürlich auch bezahlt werden. Und wenn die Anforderung des Rundfunks die ist, dass der Kunde grundsätzlich kostenlos Zugang bekommt, dann muss man halt Modelle entwickeln, mit denen dies möglich ist. Wir haben heute DVB-T, Übertragungskosten. Und wenn ich ein Substitut einrichte, das heißt also, wenn ich DVB-T durch eine andere Plattform substituiere, dann fallen ja die Kosten auf der einen Seite weg. Das heißt, es ist ganz logisch, dass man diskutieren kann, wie das neue System dann bezahlt wird.
Also ich interpretiere das mal mit meinen Worten. Ein Vorschlag von ihm wäre also, eine Grundversorgung, eine Rundfunkgrundversorgung im Internet eben zu subventionieren, vielleicht auch mit Mitteln, die vorher in DVB-T geflossen sind.
Nun habe ich gehört, dass die Medienanstalt Berlin-Brandenburg eine sozialverträgliche Mindestversorgung nach dem Vorbild von DVB-T auch in Zukunft gewährleisten möchte. Eine Art dann doch ja kostenlos Fernsehen, bei dem man dann nicht extra bezahlt als einmalige Investition, nur den Receiver sicherlich kaufen muss. Aber dennoch, gibt es realistische Szenarien für diesen guten Willen?
Aus meiner Sicht noch nicht so richtig. Denkbar ist, dass sich das ausdifferenzieren wird, dass man genau schauen wird, wo macht was Sinn. Es gibt ja viele Wege, Rundfunk zu übertragen. Auch die Mobilfunkanbieter bieten einen Broadcast-Modus an, haben offenbar auch Interesse daran, eben Rundfunk dort zu übertragen. Ich habe Hans Hege gefragt, was er denn von dem Vorschlag von Karl-Heinz Laudern erhält, vielleicht mit Mitteln, die bisher in DVB-T geflossen sind, eine Internetgrundversorgung mit Rundfunk zu gewährleisten.
Das ist eine Frage an die öffentlich-rechtlichen Anstalten, ob sie nicht jedenfalls für bestimmte Nutzungen in bestimmten Räumen dann günstiger fahren, wenn sie das Rundfunksignal sagen wir, über Internet anbieten. Ich denke, es ist eine gute Tradition, die erhalten werden sollte, dass ich nichts bezahle als Verbraucher außer für mein eigenes Gerät. Das haben wir ja bei Satellit. Nun kann ich in den Ballungsräumen Satelliten häufig nicht empfangen. Dann ist es schon sinnvoll, dass man eine Technologie hat. Das ist bisher DVB-T. Nur wenn das nicht mehr erfolgreich sein sollte, dann stellt sich die Frage, ob man das nicht im Internet realisiert.
Ja, und das wird nun zu prüfen sein, was jetzt der beste Übertragungsweg wo ist bislang. Das wurde auch gerade noch mal in einer Pressemitteilung bestätigt und auch auf der Konferenz so gesagt. Halten ARD und ZDF an DVB-T fest? Sie sagen, die Fernsehversorgung über DVB-T ist durch das Internet nicht zu ersetzen. Man soll gewachsene Strukturen nicht leichtfertig zerstören. Und sie warnen auch davor, dass im Zuge von derzeit laufenden Planspielen Rundfunkfrequenzen an Mobilfunkunternehmen gegeben werden könnten und damit dem Rundfunkfrequenzen entzogen werden könnten.
Ja, und zu diesen Planspielen gleich mehr, denn es gibt handfeste Interessen zu sagen, eigentlich kann man doch sagen, Rundfunk könnte zukünftig tatsächlich über mobilen Internetfunk stattfinden. Aber da gibt es, wir haben schon gehört, natürlich Interessen einerseits DVB-T weiter zu übermitteln, auch hier Radio 1 über UKW weiter zu vertreiben. Aber naja, hören wir selber die Planspiele gleich.
Eyes like wildflowers, oh, with the demons of change.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Kommt es im 90. Jahr des Rundfunks zur entscheidenden Wende in der Übertragung von Programmen? Wenn es nach den Telekommunikationsunternehmen und Hardwareherstellern geht, sollten Radio und Fernsehen ihr Frequenzspektrum räumen und ihr Programm dann terrestrisch zum Beispiel per mobilem Internet anbieten. Mit entscheidenden Konsequenzen. Ich fragte Helmut G. Bauer, er ist Rechtsanwalt und Vertreter des Verbands der Nutzer und Hersteller drahtloser Übertragungssysteme, was denn das bedeutet, wenn also Rundfunkfrequenzen von Mobilfunkanbietern besetzt würden, unter dem Stichwort digitale Dividende 2.
Nun, wir sind noch nicht ganz so weit mit einer solchen Frequenzverordnung, aber die Vorbereitungshandlungen werden getroffen. Fakt ist ganz einfach. Der Mobilfunk arbeitet auf diesen Frequenzen anders als der Rundfunk technisch und damit schließen sich beide in der Nutzung aus. Das bedeutet, wenn der Mobilfunk das Spektrum, um das wir jetzt sprechen, nämlich das 700 MHz Spektrum zusätzlich zu dem bereits bekannten Spektrum im 800 MHz Bereich, bekannt unter LTE, hinzubekommt, dann können in diesem Bereich die Fernsehsender nicht mehr senden und außerdem können die Mikrofone, die dort bisher benutzt wurden, die Funkmikrofone, nicht mehr bedient werden. Das heißt, alle müssen ihre Investitionen wegwerfen und müssen neue Geräte kaufen. Und das viel Schlimmere ist, der noch verbleibende Bereich reicht gar nicht mehr aus, um die bisher vorhandenen Produktionen und zum Teil auch die Fernsehsender unterzubringen.
Nun gibt es ja die Vision, dass man grundsätzlich das ganze Rundfunknetz sozusagen freigibt und per Mobilfunk realisiert, also auch den Hörfunk. Und dann hätten wir eine andere Norm als das Digitalradio, aber DAB+ scheint ja nun auch nicht wirklich der Markttreiber zu sein.
Ich glaube, das ganze Thema ist ein bisschen verkürzt, wie Sie es in Ihrer Frage formuliert haben. Wir müssen uns prinzipiell, wenn eine solche Situation politisch gewollt ist und dort wird es entschieden, die Frage stellen, wie wichtig ist uns Terrestrik? Wir haben ja nicht einfach die Terrestrik, weil es irgendjemand will, sondern weil der Rundfunk eine öffentliche Aufgabe hat. Das gilt sowohl für den Hörfunk als auch für das Fernsehen. Und wir haben verbunden mit dieser Frage der öffentlichen Aufgabe auch den freien Zugang zu dem Empfang von Rundfunkprogrammen. Und wenn dieses weiterhin gewünscht ist, müssen dafür auch die notwendigen Frequenzen zur Verfügung stehen. Wenn man dieses Ganze jetzt auf den Mobilfunk überträgt, taucht die Frage auf, wie ist denn sichergestellt, dass alle Rundfunkprogramme unbeeinflusst von dem Mobilfunkunternehmen oder auch von dem Internetinfrastrukturanbieter unverändert zeitgleich verbreitet werden. Das Stichwort ist ja Netzneutralität. Und wenn wir uns den anderen Aspekt anschauen, und wir erleben es gerade in Ostdeutschland und in Bayern, das Thema Überschwemmungen. Wie stellen wir eigentlich sicher, dass in Katastrophenfällen alle Leute gleichzeitig informiert werden und dass diese Systeme auch funktionieren, wenn beispielsweise Hochwasser ist oder sonstige Katastrophen? Das heißt, bevor wir dazu kommen, jetzt alles dem Mobilfunk und dem Internet zu überantworten, müssen wir diese Grundsatzfrage in Deutschland diskutieren und müssen uns fragen, was uns ein freier Rundfunk wert ist.
Aber ist es nicht so, dass auch heute schon Hörfunk und Fernsehen von einer privaten GmbH, also der Media Broadcast, veranstaltet wird und nur ganz wenige Frequenzen eigentlich im Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zum Beispiel und dass das ja auch durch Verträge gesichert ist, dass die Unabhängigkeit und auch die Netzneutralität damit gewährleistet ist?
Nein, in dieser Frage muss man den Sendernetzbetrieb von dem der Veranstalter unterscheiden. Wir haben die Situation, dass die ARD mit Ausnahme des MDR und Teilen des RBB, nämlich die alten Frequenzen in Brandenburg, dass dort die ARD das eigene Sendernetz betreibt und auf der anderen Seite man sich von Seiten der privaten Veranstalter dem Sendernetz der Media Broadcast bedienen muss. Das nutzt auch das ZDF und das nutzt auch der MDR und teilweise der RBB. Diese Sendernetze haben bestimmte Auflagen, die müssen bestimmte Versorgungen erfüllen, nämlich eine Flächendeckung und dieses gibt es beispielsweise in dieser Form im Mobilfunk nicht. Und diese Sendernetzbetreiber, die ARD, wie gesagt, macht es ja selbst, senden natürlich alle Programme in gleicher Qualität und unbeeinflusst durch äußere Einwirkungen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und dann müssen wir uns fragen, ob wir das auf Dauer erhalten wollen oder ob wir das andere System wählen, das dort heißt, wir geben es an den Mobilfunk und an das Internet und müssen uns dann früher oder später den dort geltenden Geschäftsmodellen unterordnen.
Wenn Sie sagen, wir müssen darüber nachdenken, wie weit ist denn das Nachdenken? Da ist das alles nur so im Bereich von Medienkongressen erstmal diskutiert?
Nein, wir sind schon ein Stück weiter. Wir haben eine konkrete Situation, dass der Bund und die Länder eine Arbeitsgruppe gebildet haben, in der zusammensitzen die Rundfunkveranstalter, privat- und öffentlich-rechtliche, die Nutzer von drahtlosen Produktionsmitteln wie Funkmikrofonen und auch der Mobilfunk, um dort zu versuchen, wie man die Terrestrik in Zukunft organisieren kann. Dummerweise ist es passiert, dass die Bundesnetzagentur diese ganze Pläne durchkreuzt hat und für den kommenden Montag ihrem Beirat ein Papier vorgelegt hat, das vorsieht, wenn nach einer Anhörung alles im grünen Bereich ist, ab 2014 zu beginnen, weitere Frequenzen, beispielsweise im 700er Megaspektrum, an den Mobilfunk zu vergeben. Das bedeutet, spätestens jetzt sind die Länder gefragt zu sagen, ob sie dieses Spektrum, was für den Rundfunk bestimmt ist, für den Mobilfunk freigeben. Und dann schlagen in der Brust der Länder zwei Herzen. Das eine Herz will die Sicherung des Rundfunkspektrums für die freie Verbreitung von Rundfunkprogrammen und das zweite Herz schlägt für ein schnelles Internet auf dem flachen Land. Diese beiden Widersprüche müssen die Länder zu einem Ausgleich bringen und die Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten hat am Freitag vor einer Woche beschlossen, dass sie das 700 MHz Spektrum beim Rundfunk belassen will und hat die Wirtschaftsminister der Länder aufgefordert, ein Konzept vorzulegen für ein schnelles Internet auf dem Lande ohne Berücksichtigung der Rundfunkfrequenzen. Das Thema hat also einerseits an Fahrt begonnen und jetzt beginnen die allgemeinen Schlachten zur Verteidigung des Rundfunkspektrums beziehungsweise zur Einführung des schnellen Internets auf dem Lande.
Bei allem, Herr Bauer, ist doch die Frage, wer ist die treibende Kraft hier im Spiel?
Nun, wir haben eine Situation, dass immer mehr Smartphones in den Markt kommen und dass die Leute mobil Daten nutzen wollen. Jetzt taucht die Frage auf, wie viel Daten nutzen denn die Menschen und wie viel sind sie denn überhaupt bereit zu zahlen, wenn sie diese Daten mobil nutzen wollen, ob sie über ihr Handy Radio hören wollen, Fernsehen gucken oder sonst was. Die treibende Kraft hinter diesen ganzen Aktivitäten sind die Netzausrüster wie Alcatel-Lucent, wie Nokia, Siemens, insbesondere Cisco, aber auch Qualcomm. Die veröffentlichen regelmäßig Studien und prophezeien dort ein Wachstum des Datenbedarfs, der enorm ist. Damit setzen sie die Mobilfunkbetreiber unter Druck, die der Politik eine Antwort geben müssen, wie sie denn diesen steigenden Datenbedarf erfüllen können. Und dann fangen sie an und sagen, okay, wir brauchen dafür Frequenzen, um das verbreiten zu können und gehen da auf die Politik zu. Und die Politik sieht dann diese Studien, die kein Mensch dahin untersucht, wer überhaupt sie gemacht hat, im Detail, also die Professoren oder die Sachverständigen, die sie gemacht haben, welche Daten zugrunde liegen und so weiter, sondern sie werden als Gesetz angenommen. Und wenn 4 Studien in die gleiche Richtung zeigen, gewinnt man sofort den Eindruck, aha, die Richtung stimmt und das Datenvolumen ist gigantisch. Wenn Sie anfangen und wollen mehr Daten haben, wo dieses Wissen herkommt, beißen Sie bei diesen großen Unternehmen auf Granit. Und damit wird eine Lawine in Bewegung gesetzt, die den Eindruck erzeugt, morgen geht die Welt unter, weil nicht genügend Datenkapazität zur Verfügung steht für das mobile Internet. Es gibt ein Rettungsanker in diesem Thema. Die Mobilfunkbetreiber sagen selbst, dass sie aktuell erst einmal ihr LTE-Netz ausbauen wollen. Dort haben sie ja noch Nachholbedarf und dass sie im späteren Verlauf dann auch weitere Frequenzen im Rahmen von Auktionen erwerben wollen. Aber, und das ist das Entscheidende, sie wollen jetzt bereits sichergestellt haben, dass ihnen zum Beispiel das 700 Megahertz auf jeden Fall dann zur Verfügung steht, wenn sie es wirtschaftlich brauchen. Und damit werden ganz andere Entwicklungen im Hinblick auf den Rundfunk entweder vorweggenommen oder die Entwicklung des Rundfunks einfach gestoppt.
Das waren jetzt sozusagen die Planspiele im 700 Megahertz-Bereich, aber der normale Hörrundfunk, der sendet ja, das wissen die Hörer von Radio 1 in Berlin und Brandenburg zum Beispiel, auf der 95,8 oder 95,1 Megahertz, das ist ja unterhalb 100.
Also es gibt Planspiele in Deutschland aktuell nicht. Wir hatten die Diskussion zur Abschaltung von UKW im vergangenen Jahr, als das Telekommunikationsgesetz novelliert wurde. Dort gab es ursprünglich einen Abschalttermin der UKW-Frequenzen im Jahr 2015. Dieser Zeitpunkt ist ersatzlos gestrichen worden. Das bedeutet aber nicht, dass damit das Thema am Ende ist, sondern es ist die Frage, welche Frequenzen nutzen wir zukünftig für die Hörfunkübertragung. Dort gibt es die Position für Digitalradio, also über DAB, was ja auch in Berlin schon verbreitet wird. Andere Länder sind bei der Einführung von Digitalradio deutlich weiter. Norwegen wird UKW schon bald abschalten. Die Schweden haben gerade in dieser Woche verkündet, DAB einzuführen, also Digitalradio, und bereits angekündigt, 2022 dann UKW abzuschalten. Die Situation in Deutschland ist ja deswegen auch interessant. Was passiert denn mit einem Spektrum, das eventuell frei wird, oder umgekehrt gibt es einen Bedarf von einer Gruppe, die sich für das UKW-Spektrum interessiert. Und da ist es in der Tat so, und das gibt dann die Verbindung zu dem Fernsehspektrum oben im 700er-Bereich und darunter. Man wird nicht alle Frequenzbedarfe dort unterbringen, weil nicht nur die Mobilfunker wollen Kapazitäten haben, sondern auch die ganzen Sicherheitsdienste. Denken Sie mal an die Überschwemmung in Ostdeutschland. In Zukunft werden Sanitäter oder auch die Einsatzkräfte mit Helmkameras ausgestattet sein, die dann mit diesen Kameras Bilder von der Einsatzstelle direkt in die Zentrale übertragen, um dort die Einsätze zu koordinieren. Dafür braucht man genau dieses Spektrum. Und jetzt gibt es einen besonderen Anwendung, die hervorragend in den UKW-Bereich hineinpassen würde und oben Entlastung schaffen würde. Das ist der sogenannte Bündelfunk. Bündelfunk wird beispielsweise eingesetzt, wenn die Berliner Verkehrsbetriebe mit ihren Bahnen kommunizieren oder wenn in großen Werken der Werkschutz unterwegs ist, die Werksfeuerwehr, also alles recht relevante Bereiche unseres täglichen Lebens. Und die könnten hervorragend aufgrund der Ausbreitungsbedingungen UKW dieses Spektrum nutzen. Und da Spektrum eine sehr kostbare Ressource ist, wird eben versucht, jede Möglichkeit zu nutzen, um möglichst viele zu bedienen.
Also das bleibt ein ganz spannendes Feld. Sie haben es mitbekommen, so ein Hauen und Stechen um die Frequenzen. Wer am Ende gewinnt, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Das war Helmut Gebauer, Rechtsanwalt und Vertreter des Verbands der Nutzer und Hersteller drahtloser Übertragungssysteme. Und die Mikrofone müssten nach diesem Planspiel erneut umziehen. Wir hatten hier im Medienmagazin vor 3, 4, 5 Jahren darüber berichtet. Und schon wieder wären mehrere Millionen Werte einfach so weg.
Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
Und Peter Zudeik und den 10. Tutzinger Radiotagen, die in dieser Woche stattgefunden haben. Peter Zudeik, das werden Sie vermutlich als Radio 1 Hörerinnen oder Hörer wissen, ist der Autor des satirischen Wochenrückblicks. Diese Kolumne besonderer Art kann man auch auf verschiedenen anderen ARD-Hörfunksendern hören. Er ist allerdings auch jenseits des Radios zu erleben, in Buchform und klassisch als Kabarettist, als Satiriker. Hören Sie jetzt, aufgenommen während der 10. Tutzinger Radiotage, einen Ausschnitt aus seinem Programm und du sitzt jetzt irgendwo und hörst Radio. Eine Art Nachruf und anschließend ein Interview mit ihm.
Radio muss immer wie schlechtes Schülertheater klingen, damit der Hörer sich wohlfühlt. Denn man hat auch im Radio endlich begriffen, dass man den Zuhörer nicht überfordern darf. Den Fernsehleuten war das immer geläufig. Also immer nah dran am Hörer. Wenn zum Beispiel Angelina Jolie die Brüste abmontiert werden, dann spielt das natürlich in allen Nachrichtensendungen, Magazinen, Kommentaren eine zentrale Rolle. Was machen jetzt die Regionalnachrichten? Immer nah am Hörer dran. Die sagen zum Beispiel, nachdem die Hauptnachrichten ausführlich über die Brustdiskussion berichtet hatten, auch Frauen im Rheinland sind besorgt. So gelaufen beim WDR. Und so muss das sein. Und ganz wichtig, also klar, ganz wichtig, außer den Kochsendungen, die Positionierung. Jedem Hörer, jede Hörerin muss unentwegt gesagt werden, dass sein Programm, nicht nur sein Sender, nein, sein Programm immer und überall mit eigenen Leuten präsent ist. Also, der Korrespondent in Washington, der da für den WDR oder den NDR sitzt, ist selbstredend HR3-Korrespondent oder SWR3-Korrespondent. Immer nach dem wunderbaren Motto, unser Mann in Havanna, nach dem wunderbaren Buch von Graham Greene und dem wunderbaren Film mit Alec Guinness und Maureen O'Hara. Ja, wo war ich? Ach ja, der Hörer wäre zu höchst suizidgefährdet, erführe er, dass es außer dem eigenen auch noch andere Sender gibt. Oder wenn einfach nur gesagt würde, aus Paris Elisabeth Flickenschild. Oder Hans Schmitz aus London für WDR 2. Denn der Hörer wechselt sofort den Sender oder das Programm, wenn es nicht heißt WDR 2-Korrespondent Hans Schmitz aus London. Auch wenn der Mann vom Deutschlandfunk ist. Und das bisschen Betrug, ach was, das versendet sich. Auch wenn mal wieder berichtet werden muss, dass in Geesthacht an der Elbe eine Straßenlaterne umgefallen ist und dummerweise der Korrespondent in Geesthacht nicht zu erreichen ist und im ziemlich nah dabei liegenden Studio Hamburg niemand Zeit hat, weil Sonntag ist und überhaupt, dann muss der Kollege oder die Kollegin vom Studio Oldenburg, 181 Kilometer entfernt, die Agenturmeldung verlesen und sich selbst absagen mit Ulrike Bensen aus Geesthacht. Auch das ist so gut wie nicht erfunden. Das geht so quer durch die Republik. Wir sind überall und immer da. Das tröstet die Hörer ungemein. Besonders schön wird's dann, wenn zum Beispiel in Neu-Delhi eine Kleiderfabrik abbrennt und dabei einige Menschen sterben. Dann berichtet der ARD-Korrespondent aus Delhi darüber und die Zentralredaktion in, sagen wir mal, Köln versucht eine Stellungnahme von C&A zu bekommen, weil C&A die abgebrannte Fabrik betreibt. Es gibt auch eine Stellungnahme von C&A, aber die Kollegen in Düsseldorf, dem Hauptsitz der Firma, können darüber nicht berichten, weil Sonntag ist und ein Freier Bereitschaft hat, der aber nicht angerufen wird, weil das Geld kostet. Also berichtet der Kollege aus Neu-Delhi, der einen Fax aus Köln bekommen hat, über die Stellungnahme von C&A aus Düsseldorf. Und alle sind ganz stolz, weil sie den Hörer schließlich perfekt bedient haben. Das ist Radio. Und so muss das sein.
Da sitzt er nun und hat es schwer, der arme Rundfunkredakteur. Wir haben mal an ihn gedacht und dieses kleine Liedlein gemacht. Denn das Gebot der Sendezeit lautet Ausgewogenheit.
Ende der ersten Strophe, Refrain.
Ob WDR, ob NDR, SWF oder SRB, HR, BR, Luxemburg, Radio Bremen. Dieses Lied kann jeder nehmen.
Ich bin Peter Zudeik, bin politischer Korrespondent für alle möglichen ARD-Stationen.
Sie haben ja eine Altersgrenze erreicht, wohl offenbar, die problematisch ist für die ARD?
Nee, überhaupt nicht. Nur für den Hessischen Rundfunk. Der leistet sich da eine kleine Dummheit. Alle anderen sind vernünftig. Das geht überhaupt nichts an. Da ich richtig freier Journalist, also Einzelunternehmer bin, gelten für mich keine Tarifbestimmungen. Also Altersgrenzen gibt's auch nicht. Und wenn ich 100 wäre, könnte ich immer noch weiter arbeiten, falls man das, was ich mache, haben will. Wenn nicht, kann man es mir ja sagen. Aber mit der Begründung, du bist zu alt, die geht nicht.
Wie erklären Sie sich diese Borniertheit?
Ich habe keine Ahnung. Ich versuche die ganze Zeit eine Begründung dafür zu finden. Die Begründung, die mir gegeben wurde, ist, ja, sie haben halt die Altersgrenze erreicht und die Jungen an die Front. Das ist aber alles das, was ich für den HR gemacht habe. So, dass da erfahrene und in vielen Gebieten erfahrene Journalisten gebraucht werden. Also das Argument ist auch Unsinn, da kann man keine Frischlinge reintun. Ich verstehe es nicht.
Kann es sein, dass Sie diesen Frust auch versuchen zu verarbeiten durch solche Lesungen, Vorträge oder kabarettistischen Darbietungen, wie eben gehört? Ist das eine Frustreaktion oder war das schon immer so ein bisschen Ihr Ausgleich zu den politischen Geschichten?
Also das mache ich schon seit einigen Jahren. Das hat jetzt...
Der Frust beim HR kann ja schon länger andauern.
Nee, gar nicht. Ich habe mich beim HR sehr wohl gefühlt. Ich habe da eine Sendung moderiert, die einzigartig ist in der ARD. Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das, was ich an Satire und Kabarett mache, das habe ich angefangen, Kabarett ein bisschen später, aber alles, was mit Satire zu tun hat, angefangen, seit ich politischer Korrespondent bin. Denn man hält eigentlich den Politikbetrieb nicht aus, wenn man nicht diese ironische, satirische Distanz dazu hat. Die rettet einen aus dem Alltagssumpf.
Aber es ist auch dann doch die Selbstironie des eigenen Gewerbes oder nicht mal Selbstironie, sondern auch die harte satirische Kritik dabei. Also wenn Sie zum Beispiel anklagen, das ist jetzt ein sehr großes Wort, aber es ist es ja, weil es ziemlich verhallt, muss man es ein bisschen dicker herausstellen, dass Korrespondenten, wenn sie berichten, von jeder Welle so anmoderiert werden, als wären sie die eigenen Hauskorrespondenten. Ich habe das zum Beispiel am Beispiel von Silke Hasselmann erlebt. Sie war oder ist noch Washington-Korrespondentin des MDR und läuft dann beim Norddeutschen Rundfunk plötzlich als NDR-Korrespondentin. Das sind ja eigentlich bittere Erfahrungen, die man macht, wenn man im eigenen Betrieb solche Sachen sieht und nicht wirklich dagegen etwas tun kann, außer durch solche satirischen Veranstaltungen. Haben Sie denn Reaktionen aus den ARD-Funkhäusern?
Nö, das interessiert die wenig. Die Leute, die über das Programm zu bestimmen haben, die setzen sowas fest, das muss so sein. Und Argumenten sind die nicht zugänglich, weder nüchternen noch satirisch vorgebrachten Argumenten. Das Problem ist, dass das einfach Betrug am Hörer ist, erstens. Und zweitens halten die den Betrug für nötig, weil sie offenbar die Hörer für bescheuert halten. Ich halte die Hörer nicht für bescheuert. Sie sind schon in der Lage zu unterscheiden. Und ich glaube, dass es einem WDR-Hörer reichlich egal ist, wenn Silke Hasselmann nicht vom WDR ist, sondern vom MDR. Das ist die ARD. Die Hörer wissen das. Und wenn es Hörer gibt, die das nicht wissen, na, denen tut es erst recht nicht weh.
Aber Sie greifen es auf, weil Sie es für bemerkenswert halten und nicht darüber hinaus nur als Bemerkung, sondern ist es schon so was, was ich bei Ihnen entdecke, dass Sie auch gerne etwas verändern wollen? Oder ist das nur eine Frustration, die Sie rauslassen?
Ein Satiriker will immer verändern, sonst macht er sich die Mühe nicht. Das ist ziemlich viel Arbeit, Satire zu machen. Und dahinter steckt immer, Friedrich Schiller hat das mal so genannt, die Erkenntnis, dass zwischen Ideal und Wirklichkeit ein großer, großer Abstand besteht. Und Erich Kästner hat gesagt, der Satiriker ist ein beleidigter Idealist. Er sieht, wie es sein könnte, er sieht, wie es ist, nur er ist beleidigt. Und er entledigt sich dieses Beleidigtseins dadurch, dass er sich drüber lustig macht.
Nun haben sich ja früher die Herrscher Hofnarren gehalten, weil es gab offenbar auch eine andere Lachkultur. Wäre die ARD nicht gut beraten, auch auf solche Leute zu hören wie Sie?
Also, ob sie gut beraten wäre oder nicht, weiß ich nicht. Ich hielte es für vernünftig, das zu tun. Klar, sonst würde ich es ja nicht sagen. Aber diejenigen, die über diese Dinge zu sagen haben, die über Formate zu sagen haben, sind in aller Regel relativ beratungsresistent. Die bekommen ihre Einsichten von irgendwelchen Leuten, die für sehr, sehr viel Geld Formate entwickeln und sagen, so muss das jetzt gemacht werden, weil das Publikum es so will. Wenn man mal nachfragt, woher wisst ihr, dass das Publikum es so will? Umfragen haben wir nicht gemacht, aber wir sind halt Marketing-Experten. Leute, die vom Radio recht wenig verstehen, aber Marketing-Experten sind. Und es ist so, dass in den höheren Etagen von fast allen Rundfunksendern Leute sitzen, die diesen Marketing-Experten mehr oder weniger hörig sind. Das ist das Problem. Ich halte das für eine Katastrophe, aber es ist nun mal so und deshalb muss man es benennen.
Und es hat benannt Peter Zudeik. Gleich mehr von den Tutzinger Radiotagen. Fail Forever. Vielleicht haben Sie vorhin bei dem Vortrag oder bei dem satirischen Programm von Peter Zudeik einen Pfiff gehört, als es gerade um den Betrug am Hörer ging. Das war der Pfiff von Sandra Müller. Sie ist von Fair Radio. Und weil diese Tutzinger Radiotage eben nicht nur hartes Programm war, sondern auch ja das Begegnen anschließend, konnte ich sehr ausführlich mit Sandra Müller sprechen, aber sie stellt sich jetzt nochmal selbst kurz vor.
Ich heiße Sandra Müller, bin freischaffende Hörfunkerin und unter anderem bei der Initiative Fair Radio mit aktiv als eine von mehreren.
Was ist eigentlich Fair Radio oder Fair Radio?
Wir sind ein loser Zusammenschluss von Radiomachern, die sich tatsächlich hier mal bei den Tutzinger Radiotagen getroffen haben und über Ethik im Hörfunk diskutiert haben und dabei festgestellt haben, dass viele von uns immer wieder das Gefühl haben, wir sollen Dinge machen, die wir so nicht richtig finden, die eher ins Schauspielerische, ins Inszenatorische gehen. Dinge, von denen wir glauben, dass sie der Glaubwürdigkeit des Hörfunks insgesamt schaden. Und dann haben wir uns damals entschlossen, wir formulieren einen Appell. Wir haben 6 Regeln formuliert, was wir uns wünschen, was im Radio nicht mehr gemacht werden soll. Und diese 6 Regeln des Appells gibt es immer noch. Es gibt eine Internetseite, wo sich die Initiative präsentiert. Und wir versuchen, uns dafür einzusetzen und stark zu machen für diese Regeln.
Vielleicht die wichtigsten Regeln?
Jetzt, das ist fast wie die 10 Gebote abfragen, gell? Jetzt muss ich sie alle auswendig können. Also es wird nichts als live ausgegeben, was nicht live ist.
Dieses Interview ist übrigens aufgezeichnet.
Es wird nichts vorgetäuscht, was nicht wirklich so ist.
Wir stehen tatsächlich zusammen und sind nicht zusammengeschnitten. Das ist ja auch gängige Praxis, ne? Also es gibt dieses Format, 3 Fragen, 3 Antworten. Da wird der Autor gebeten, auf Fragen zu antworten, die er nicht gestellt bekam, um dann die Möglichkeit zu geben, dass individuell in jeder Rundfunkanstalt der entsprechende Moderator so tun kann, als hätte er denjenigen jetzt vor Mikrofon und dadurch wird ein sogenanntes individuelles Kollegengespräch simuliert, was aber nicht...
Ich nenne das gerne ein Schauspielinterview. Ja. ein Theaterinterview. Dann PR gehört in den Werbeblock. Betrügereien in Gewinnspielen sind tabu.
Was passieren für Betrügereien?
Also wir stellen fest, dass Gewinnspiele zunehmend gescriptet sind und jetzt unsere neueste Thematik ist zum Beispiel, dass so Empörungsmaschinen aufgebaut werden. Da passieren angebliche Pannen während eines Gewinnspiels, die laufen aber immer nach dem gleichen Muster ab. Ein Moderator verplappert sich, hat angeblich versehentlich die Lösung ausgeplappert. Danach wird das auf Sender groß thematisiert, um Gottes Willen, der Moderator wird suspendiert, der darf nicht mehr moderieren, aber die Hörer sollen sich doch bitte dafür einsetzen, was halten sie denn davon? Eine Riesendiskussion auf Facebook, die Klickzahlen gehen hoch, passiert immer während der MA und es gibt also mehrere Sender, die damit aufgefallen sind. Es ist schon dutzendfach gespielt worden, einige Sender haben es auch schon mehrfach gemacht. Das Muster ist immer dasselbe und das Traurige dann ist, dass auch im Medienjournalismus eigentlich gar nicht darüber berichtet wird, was da möglicherweise dahinter steckt, dass es nämlich um eine Empörungsmaschine geht, dass die Emotionen der Hörer genutzt werden, um da Aufmerksamkeit und Pseudoskandale zu inszenieren, sondern ja, das setzt sich dann sofort und wenn, dann berichten oft die Zeitungen sogar noch im Sinne dieser PR-Maschine darüber, oh Gott, bei Antenne Bayern ist wieder was ganz Ungewöhnliches passiert.
Ist Antenne Bayern ein typisches Beispiel?
Antenne Bayern ist schon dreimal mit solchen Geschichten aufgefallen. Und das Schwierige daran ist eben natürlich nachzuweisen, dass sie es tatsächlich inszeniert haben. Aber es klingt halt alles immer sehr ähnlich. Es ist immer derselbe Moderator, der immer mit ähnlichen angeblichen Missgeschicken auffällt. Klassischer Fall zum Beispiel, da dürfen Hörer Rechnungen einreichen, die man bezahlen soll. Und dann zieht der Moderator angeblich eine Rechnung. In dem Fall war es dann zum Beispiel so, dass ein Hörer wollte, dass man ihm seinen Sexurlaub bezahlt. Und dann große moralische Empörung. Das kann man nicht machen. Der Moderator sagt, das mache ich nicht. Aber der Hausnotar sagt noch auf Sendung, aber das muss man. So steht es in den Gewinnspielregeln. Und dann werden die Hörer als Anwälte hinzugerufen. Sag doch, was sollen wir machen? Dann wird die große moralische Keule gespielt. Und wir nennen das halt gerne die Saubermänner mit den schmutzigen Tricks, weil in Wahrheit ist es halt eine Maschine, die nur dafür da ist, Aufmerksamkeit zu produzieren.
Gibt es das auch beim ARD-Hörfunk?
Solche Gewinnspielinszenierungen in der Art haben wir jetzt beim ARD-Hörfunk noch nicht festgestellt. Aber was es in der ARD auch gibt, sind eben diese nachgebauten Interviews, gegen die wir uns auch wehren, dass eben auf Sendung so getan wird, als hätten sich da zwei Leute unterhalten und in Wahrheit haben die sich nie gesehen. Das kommt ja sogar oft vor, es ist nicht nur aufgezeichnet, darüber kann man ja noch reden und das ist ja auch in Ordnung, wenn man es dann hinterher nicht als live verkauft. Aber noch einen Schritt weiter, das wird eben auch oft gemacht, ein Dritter zeichnet das Gespräch auf, es werden die passenden Antworten rausgeschnitten und der Moderator spielt das Gespräch nach, als hätte er es mit dem geführt. Für mich ist das ein absolutes No-Go und für die Initiative eben auch. Aber als Standard das durchzusetzen, es gelingt uns leider nicht.
Gibt es denn eine Reaktion aus den Häusern?
Also wir haben schon den Eindruck, dass jetzt über die Jahre wir immer mehr Kollegen gewinnen für die Idee und die auch, wir machen ja auch praktische Vorschläge. Wir sind ja jetzt nicht nur die Moralapostel, die sagen, so darf man das nicht machen und das ist schlecht fürs Medium, sondern wir machen ja auch immer praktische Vorschläge. Man kann das eigentlich ganz einfach umgehen und korrekt anmoderieren. Unter den Kollegen finden wir da immer Leute, die darauf reagieren und das gut finden, aber es gibt ganz viele, die sagen, so funktioniert eben modernes Radio nicht und das ist Quatsch und das kann man nicht machen und die sich dagegen wehren. Erstaunlicherweise sind es ganz oft die alten Kollegen, die sich dagegen wehren. Die Jungen sind oft ganz hellhörig und die sagen, genau, das wollen wir nicht. Es gibt auch eine Jugendwelle, das Ding beim SWR, die sich auf unsere Anfrage hin offen dazu bekannt haben, gesagt haben, nee, grundsätzlich aufgezeichnete Gespräche werden bei uns auch entsprechend anmoderiert und wir machen solche Fakes nicht, weil Authentizität und Glaubwürdigkeit für uns ganz wichtig ist. Und wir hoffen, dass da so ein bisschen ein Umbruch kommt.
Kann man sich bei euch auch inkognito oder vielleicht, wenn man sich nicht traut, dann doch vertraulich an euch wenden, dass man also auch Dinge meldet, die man dann mit der Kraft eures Vereins dann vielleicht ein bisschen publik macht?
Ja, unbedingt. Also wir haben auf unserer Internetseite fair-radio.net auch E-Mail-Adressen angegeben und das wird absolut vertraulich behandelt. Man kann dort auch sich offen zu uns bekennen als Unterstützer und unterzeichnen, aber wer vertraulich Informationen liefern will, kann das. Wir hatten auch erst jüngst so einen Fall, dass sich von einem Privatsender ehemalige Mitarbeiter an uns gewandt haben, die gesagt haben, da läuft einiges falsch, da haben wir Schleichwerbung platzieren müssen in den Nachrichten und dann sind wir dem nachgegangen. Wir haben erstmal selber recherchiert, haben uns dann auch noch Hilfe geholt vom ZAP Medienmagazin und die haben die Geschichte dann schließlich auch zu Ende gebracht. Also wir versuchen auch dieses Netzwerk dann zu knüpfen und zu gucken, wenn es eine Geschichte ist, wo kann das hinführen? Unbedingt.
Sandra Müller, freie Hörfunkerin und eine der Aktivisten von Fair Radio. Und frei nach dem Motto, mach das, was du am besten kannst selbst und verlinke dann den Rest, empfehle ich Ihnen radiotage.wasmitmedien.de und den Was mit Medien Podcast von D-Radio Wissen. Dort dann mehr von den Tutzinger Radiotagen. Das alles eben nochmal getwittert und auch bei Facebook aufgepoppt. Da brauchen Sie dann nur noch zu klicken. Und jetzt der Tipp.
Radio 1.
Soweit der Zusammenschnitt der Live-Sendung bei Radio 1. Hören Sie jetzt im Podcast Bonustrack den kompletten satirischen Vortrag von Peter Zudeik und Du sitzt jetzt irgendwo und hörst Radio. Eine Art Nachruf, aufgenommen am 17.06.2013 in der Akademie für politische Bildung Tutzing bei den 10. Tutzinger Radiotagen.
Peter Zudeik, wer kennt ihn eigentlich nicht? Deshalb nur ganz kurz. Natürlich hat er mal gelernt, Polizist, aber das verschweigen wir jetzt, das wäre eine eigene Geschichte. Er hat Journalist gelernt, natürlich. und Journalist beim Print sogar, beim Kölner Stadtanzeiger, ist aber dann ganz schnell zum Rundfunk gegangen und hat für alle großen öffentlich-rechtlichen Sender auch klein gearbeitet. Und bis man ihn, wie alt sind Sie eigentlich, Herr Zudeik?
Das sage ich nicht.
Das sagen Sie nicht. Irgendwas war da mit dem Hessischen Rundfunk, eben, der mag keine jungen Herren mehr. Aber das wird eine andere Diskussion sein. Er ist auch promovierter Philosoph. Und was können wir noch zu Peter Zudeik sagen? Er ist auf jeden Fall nicht nur Kabarettist, sondern er ist auch gestandener Politikjournalist. Er hat auch zwei Büros noch in Bonn und Berlin. Er sagt, die Republik wird noch von zwei Städten regiert, das kleine Bonn und auch das große Berlin. Und da haben wir uns auch letzte Woche telefonisch jedenfalls kurz unterhalten. Vielleicht, Herr Zudeik, 10 Jahre machen wir diese Veranstaltung ja schon, die Tutzinger Radiotage, bei der Akademie für politische Bildung in Kooperation mit. Jedenfalls, warum waren Sie eigentlich noch nicht da? Sagen Sie mir jetzt nicht, wir haben Sie noch nicht eingeladen. Ich meine so als ganz normaler Hörfunkjournalist.
Ja, wäre ich gerne. Ich bin immer in Pasing gestrandet. Da war Schluss. Die haben mich hier nicht hingelassen.
Ganz einfach. Ganz genau, so wird es gewesen sein. Die Hauptstadtjournalie, ein Problem für sich. Politikjournalismus, wir haben heute über Aufbrüche, auch gestern schon im Radio, im Rundfunk gehört. Was tut sich eigentlich bei der Politikberichterstattung? Ich erinnere mich noch, ist gar nicht so lange her, als der Regierungssprecher auf einmal anfing zu twittern, da war das bei der Bundespressekonferenz ein Aufruhr. Wie kann der Mann es wagen, direkt ans Volk zu senden und nicht über uns? So sind Sie, die Berliner Journalie, die Politikredakteure, sind Sie weiterbildungsresistent?
Nö, aber ich meine, auf die Frage, was ist mit der Politikberichterstattung, muss ich mit Obelix antworten. Sie kennen natürlich alle Asterix und Obelix in der Schweiz, hoffentlich, auswendig. Obelix trinkt die ganze Zeit Pflümli und ist eigentlich die ganze Zeit besoffen und kriegt nichts mit, nichts von den Bergen. Und als man ihn fragt, ja, wie war es denn in der Schweiz? Flach. Das wäre so die erste Antwort auf die Politikberichterstattung. Natürlich ist die durch die Masse, verhunzt worden, das ist klar. Aber nach wie vor gibt es eine sehr ordentliche, eine sehr seriöse, eine sehr gute, eine sehr nachhakende Politikberichterstattung. Also wir haben eine derart große Vielfalt und derart gute Leute. Wer in dieser Republik politisch informiert sein will, der hat genug Chancen, der muss nur wollen. Darüber kann man nur wirklich nicht meckern.
Das ist Hoffnung vielleicht. Kleiner Werbeblock, Ihr neues Buch heißt, das alles und noch viel mehr würden wir machen, wenn wir Kanzler von Deutschland wären.
Kurz und knapp.
Kurz und knapp, das werden wir auch nochmal wiederholen. Das ist ein sehr interessantes Buch. Wer sich also mit Politik beschäftigen will, mit den unterschiedlichen Facetten, diesmal ist nämlich Herr Zudeik nicht Alleinschreiber, sondern Herausgeber. Und da gibt es von Energiewende bis alle möglichen Themen. Das war der kleine Werbeblock. Ich würde Sie fragen, was würden Sie denn tun, wenn Sie nicht Kanzler, sondern Intendant des WDR oder des Hessischen Rundfunks wären?
Ja, Intendant des Hessischen Rundfunks geht nicht, da muss man ein Parteibuch haben. Beim WDR inzwischen nicht unbedingt. Was würde ich machen? Das, was alle Intendanten machen, das, was alle Programmverantwortlichen seit mindestens 15 Jahren machen, statt Programm sparen. Ne? Es muss gespart werden und alles, was sich Programmreform nennt, ist eine Lüge. Es wird nicht reformiert, sondern es wird gespart. Und immer brauchen Sie irgendeinen Hansel, den Sie nach vorne stellen, der so tut, als sei das Sparprogramm ein inhaltliches, nämlich ein Reformprogramm. Das ist die ganze Geschichte. Ich wüsste aber, wo zu sparen wäre. Überhaupt kein Problem. Sehr viel beim Fernsehen, sehr viel in der Verwaltung, sehr viel in der Intendanz. Und dann fangen wir nochmal neu an.
So, und dann gucken wir mal, wie es jetzt mit dem Radio weitergeht. Sie haben das Wort.
Dankeschön. Ja, sehr tolle Geschichten hier. Macht.radio.sinn. Nee, da habt ihr einen Punkt vergessen. Das ist wie früher bei der FDP. F.D.P. 3 Punkte haben sie verloren, deshalb sind sie jetzt bei 3%.
Politik, Geld, Gesellschaft, Weltberichterstattung, wie klingt Heimat? Hat euch keiner erzählt, worauf es wirklich ankommt? Das ist alles TINF. Damit kann man sich mal beschäftigen, ja, Nachmittag lang, aber doch nicht 3 oder 2,5 Tage lang. Das eigentliche Thema, das eigentliche Problem im Radio ist Kochsendungen. Wir haben zu wenig Kochsendungen. Wir brauchen mehr Kochsendungen im Radio. Das Fernsehen hat uns das vorgemacht. Das ist der entscheidende Punkt, an dem man alles festmachen kann, nämlich den Unterschied zwischen Radio und Fernsehen. So, das geht jetzt eigentlich gar nicht. Das ist alles Käse. Wir können natürlich nicht übers Radio reden, indem wir so tun, als könnte man im Radio reden, so mit Wort, nicht? Es muss Musik dabei sein. Es muss alles unterlegt sein. Also das machen wir jetzt. Wir fangen nochmal von vorne an und unterlegen es mit Musik. Ne? Also, und da muss man kräftig weitersprechen, damit man auch gehört wird. Und geht auch nicht, ne? Geht deshalb nicht, weil Gaga ist ja ein Inhalt. Ne? Den hören wir jetzt noch zu. Ein Tränchen verdrückt. Also Radio Gaga geht deshalb nicht, weil ein Inhalt dabei ist. Da ist Qualität gemeint. Das geht aber deshalb nicht, weil Musik im Radio ja nicht das ist, was vom Wort sich unterscheidet. Das gibt's auch. Gut, ist auch wichtiger als alles andere. Aber Musik brauche ich auch noch, um das Wort zu unterlegen, als Bett. Das Wort kann nicht alleine stehen, es braucht ein Bett. Deshalb muss ich alles, was ich sage, mit einem Bett unterlegen. Und das ist eine feine Angelegenheit, das versuchen wir jetzt mal mit etwa so. Eigentlich auch noch zu anspruchsvoll, das ist nämlich Mike Oldfield. Normalerweise hat man 3 Sets für Betten, Hot, Medium und Soft. Oder Drums and Beats für die Programme, die sich Jugendprogramme nennen. So. Und das rödelt dann so ein bisschen durch, ne? Und das Entscheidende dabei ist, das Wort, das darüber liegt, muss nichtig sein. Es darf nichts bedeuten. Die Musik bedeutet nichts, also darf auch das Wort nichts bedeuten. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Wer das vergisst, macht irgendwas falsch. Ne? Also Musik im Radio eben nicht im Unterschied zum Wort, sondern als Bett, ohne Bett kein Wort. Das ist einer der Grundsätze fürs Radio, den Sie sich merken sollten. Alles, was Sie bisher hier gelernt haben, weg. Bitte, wichtig, es gibt kein Wort ohne Musik. Mir hat mal einer vorgeschlagen, wir könnten eigentlich da, wo Musik gebracht wird, zum Beispiel bei Konzerten, Mozart ja auch mal mit Wort unterlegen. Das ist leider noch nicht probiert worden, könnte man allerdings auch machen. Ich bin sehr dafür. Früher war es ja so, ist ein bisschen nervig, ne? Schon ist auch, hat geklappt, danke, Punktlandung. Früher war es ja so, so in den 60er Jahren, da gab es so eine Debatte, die Kinder können keine Hausaufgaben mehr machen, ohne dabei Radio zu hören. Radio hieß damals Radio Luxemburg, nur damit wir beim richtigen Niveau sind. Geht nicht, ne? Also, sie können sich nicht konzentrieren, sie können sich nur konzentrieren, wenn Radio läuft. Heute ist es eben, Radio gibt es nur mit Bett, ne? Weil der Hörer sich gar nicht auf das Wort konzentrieren kann. Ne? Fragt sich ja, wo das herkommt, ob das eine mit dem anderen eventuell was zu tun hat. Okay, das klären wir jetzt aber nicht. Manchmal passiert auch in Sendungen, die eigentlich nur noch aus Musikbett bestehen, was ganz Merkwürdiges.
Ohne Handschuhe hinterließen die Täter Fingerabdrücke. Die Polizei bezeichnete sie daraufhin als dumm und forderte sie auf, sich lieber gleichzustellen. Ganz so reibungslos lief es dann aber doch nicht. Ein erster Verdächtiger.
Hallo?
Hallo? Wir hören gerade laute Musik. Ich weiß nicht, ob das sein soll. Da ist sie wieder weg. Dankeschön.
Das war 2010. WDR 1 Live. Kann jetzt nicht mehr passieren, weil die begriffen haben, dass man das anders machen muss. Inzwischen laufen auch die Nachrichten mit Musikbett. So muss es sein. Was ich sagen wollte, zu wenig Kochsendungen im Radio. Das Fernsehen macht's uns vor, wie es richtig geht. Und wenn wir vom Radio nicht langsam mal in die Puschen kommen und so werden wie das Fernsehen, dann können wir nur noch Abgesänge anstimmen auf uns selbst. Ich meine, es gibt ja Bemühungen. Das mit der Musik ist, na, was? Ein Schritt in die richtige Richtung. Der Satz ganz fett schreiben. Ein Schritt in die richtige Richtung muss in jedem zweiten Bericht und in jedem Kommentar vorkommen. Guck mal, was war Radio, als es erfunden wurde? Wie nannte sich das? Weiß es einer? Auch nicht aufgepasst in der Schule? im Volontariat Unterhaltungsrundfunk. Nur so ergibt das Sinn. 22. Dezember 1920, mir ist als sei es gestern gewesen, eine Rundfunkübertragung eines Weihnachtskonzerts durch die Reichspost. Sender Königs Wusterhausen, Postbeamte, hatten ihre Instrumente mitgebracht, bliesen und fiedelten darum, sangen Lieder und trugen Gedichte vor. Das war die Geburtsstunde des öffentlichen Rundfunks in Deutschland. Weihnachtssingen auf dem Funkerberg. Die richtige Geburtsstunde war natürlich der 29. Oktober 1923, wissen wir ja alle. Die Funkstunde Berlin, der erste richtige Radiosender, nahm auf Welle 400 Meter gleich 749,5 Kilohertz den regelmäßigen Sendebetrieb auf. Und womit? Mit Unterhaltung, Musik, ein Konzert, Cello und Klavier, Violine und Klarinette und gesungen wurde, habe Mitleid, das man damals noch Zigeunerlied nennen durfte. Der schlesische Zecher, ein Lied über schlesischen Wein, sowas gibt's tatsächlich, der Grüneberger. Und zum Schluss Deutschland, Deutschland über alles gespielt vom Infanterieregiment 3-9 mit Obermusikmeister Adolf Becker. So, das ist Radio. Alles andere ist Tinnef. Was ist draus geworden? Ich meine, die schlimmsten Fehler wurden schon früh gemacht, das muss man auch mal sagen. Das hat was mit der Vorgeschichte des richtigen Radios zu tun. Presserundfunk und Wirtschaftsrundspruch waren die Vorläufer des deutschen Rundfunks. Von daher kam irgendwie so ein Irrglaube ins System. Der Irrglaube nämlich, dass der Rundfunk ein System zum Verbreiten von Mitteilungen sein könnte. Gar von Meinungen. Was ein Quatsch. Kaum war der Auftakt mit dem Unterhaltungsrundfunk gelungen, schwupps, kamen irgendwelche Jungs, die das Radio für eine Fortsetzung ihrer Depeschendienste hielten. Schon 5 Jahre nach dem Start lag das Kind ganz tief im Brunnen. Es geht nichts mehr ohne meine Brille. Im Mai 1928 berichtete der Deutschlandkorrespondent der Londoner Times, grob gesprochen unterscheidet sich das Deutsche vom englischen System darin, dass es tagsüber arbeitet und nachts spielt. Während des Tags gibt es Zeitsignale, Nachrichtensendungen, Berichte über Wirtschaft, Wetter, Börse, Getreidehandel, Informationen für Landwirte, Unterricht und Vorträge. Praktisch die einzige Unterhaltung vor dem Abend besteht in dem am späten Vormittag oder frühen Nachmittag ausgestrahlten Grammophonkonzerten. Der Mann ist völlig am Boden zerstört und sagt weiter, die amüsante Seite des Radios setzt deswegen erst am Abend ein, etwa gegen 7.30 Uhr oder 8.30 Uhr. Dennoch, so verwunderlich es auch sein mag, findet der Deutsche die Abendsendungen oft langweilig und hält, obwohl er das nicht offen zugeben würde, die erzieherischen Sendungen während des Tags und frühen Abends für weit unterhaltsamer. Weil der Deutsche eben nicht weiß, was Unterhaltung ist. Es wurde ja dann im Laufe der Zeit noch schlimmer. Ich lasse jetzt mal die Nazis und die Volksempfänger weg, obwohl von Unterhaltung, vor allem zum Zwecke der Ablenkung vom Ernst des Lebens, verstanden die ja eine ganze Menge. Marika Röck, Willy Fritsch, Heinz Rühmann, ne? Und Tutti Quanti, wie der Spanier zu sagen pflegt. Aber schwamm drüber. Nach dem Krieg, die 50er, 60er Jahre, die Erfindung des Zeitfunks. Wortgebirge, Nachrichten, Belehrungen, Bekehrungen, die Seuche, sag ich. Und das wurde erst besser, als die Privaten kamen. Ja? Also gut, die alte Litanei müssen wir jetzt nicht wiederholen. Die Privaten waren erfolgreich, weil sie die kommerziellen Ansätze einiger öffentlich-rechtlicher Programme übernommen und zum alleinigen Inhalt von Radio gemacht haben, woraufhin die öffentlich-restlichen die Privaten kopiert haben, bis beide Systeme nahezu identisch waren. Auf unterstem Niveau, versteht sich, man kann es ja nicht mehr hören, nicht? Obwohl es ja stimmt. Okay, also in den 90er Jahren sprach ein Hörfunkdirektor des Norddeutschen Rundfunks, keine Journalisten mehr ans Mikrofon. Das war die Weggabelung. Von da an ging's bergauf. Da stimmte die Richtung wieder. Radio ist Unterhaltung und sonst nichts und da müssen wir wieder hin. Und wir sind auf gutem Weg. Nehmen wir die Musik. Was war das früher immer für ein Theater bei den Öffentlich-Rechtschaffenen mit der Ausgewogenheit? Darüber gab es übrigens ein schönes Lied. Ich bin mal gespannt, wer das noch kennt.
Da sitzt er nun und hat es schwer, der arme Rundfunkredakteur. Wir haben mal an ihn gedacht und dieses kleine Liedlein gemacht. Denn das Gebot der Sendezeit lautet Ausgewogenheit.
Ende der ersten Strophe, Refrain.
Ob WDR, ob NDR, SWF oder SFB, HR, BR, Luxemburg, Radio Bremen. Dieses Lied kann jeder nehmen.
Und diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Es lief rauf und runter in den Sendungen, bis einige Sender auch das nicht mehr so schön fanden, weil Hörfunkdirektoren meinten, das sei doch ironisch gemeint. Immerhin, seither ist alles ganz einfach, was auch daran liegt, dass der internationale Musikmarkt eine derartige Fülle an überflüssigem Zeug produziert, dass der Redakteur gar keine Probleme mehr hat. Ne? Wobei die Musikredakteure heutzutage sowieso darauf geeicht sind, aus dem übergroßen Angebot immer die Titel rauszusuchen, die die Welt nicht braucht. Also es läuft ziemlich gut. Und für diejenigen, die unbedingt Beziehungsreiches senden wollen, für die hat der Musikmarkt ja immer wieder Titel, die das Radio thematisieren. Ne? Dieses Lied kann dann auch jeder nehmen. Ich habe hier mal ein ganz altes Beispiel genommen, weil es so wunderschön und gnadenlos gut war.
Ballad of the Airwaves, here is my request. You don't have to play it, but I hope you'll do your best. I've been listening to your show on the radio. And you seem like a friend to me.
Das ist das Rezept. Du musst den Radiomenschen thematisieren, Pilot on the Airwaves, wie wunderbar. Du musst den Konsumenten thematisieren, das ist ja die Tante, die ihn ansingt. Jeder Radiomoderator, der hat am Musikredakteur vorbei das Ding noch 2-3 Mal am Tag gespielt, obwohl er eigentlich gar nicht durfte. Wunderbar, das läuft wie geschnitten Brot. So. Mit sowas bist du ganz sicher im Geschäft. Und dann hat es natürlich auch schnell eine deutsche Version gegeben. Der Unterschied ist interessant.
Weißt du, wo du hingehst? Weißt du, was du tust? Dass mal alles aus ist, ja, das hast du doch gewusst. Und du sitzt jetzt irgendwo und hörst Radio. Und du hoffst, mir geht's ebenso.
Das ist es, das Grüblerische, das Tiefe, die Gedankenschwere. Weißt du, was du tust, du da im Radio? Das ist Deutsch. Und es geht natürlich an der Zielgruppe völlig vorbei. Ich meine, gut, dass immer mal wieder was aus ist, das trifft. Also das sind Teenager-Songs, die haben damit immer Erfolg. Aber nicht die Thematisierung von Radio, blablabla. Knapp vorbei ist auch daneben. Na gut, das hatte seine Zeit. Wir haben auch auf diesem Gebiet die Leichtigkeit wiedergewonnen, die wir mit dem Lied vom schlesischen Zecher 1923 erreicht und zwischendurch ein wenig verloren hatten. Was fehlt, ist die Masse. Mehr Kochsendungen im Radio ist klar, aber wir brauchen auch mehr Musiksendungen. Da ist immer noch zu viel Wort, zu viel Schweres. Guck mal im Fernsehen, volkstümliche Hitparade, Lieder Frühling oder Sommer oder Herbst, Helene Fischer Show, das Beste aus 15 Jahren Volksmusik, Deutschland sucht den Superstar, The Voice of Germany, Hansi Hinterseher, Carmen Nebel, Patrick Lindler. Alles am liebsten am selben Abend in ARD und ZDF und allen dritten ARD-Programmen und RTL und Sat.1 und so weiter. Woher kommt bloß der Glaube, der Aberglaube, dass Qualität was mit Vielfalt zu tun hat? Die Masse mag's, Freunde. Und da hinken wir noch böse hinterher. Haben wir diese Ballung im Radio? Wir haben sie nicht. Und der Hörer vermisst das, ich weiß es genau. Übrigens, auch im Ost-West-Vergleich hinken wir schwer hinterher. Als Deutschland noch geteilt war, wurde das allervolkstümlichste Fernsehprogramm im Osten produziert. Ein Kessel buntes und andere preziosen deutschen Biedersinns und vor allem Humors wären im Westen undenkbar gewesen. So gut waren wir nicht. Da kam nicht mal der blaue Bock ran. Und wir arbeiten uns erst jetzt, nach all den Jahren und unter Einsatz der ganzen Kraft des Privatfernsehens, gefolgt von den hilflosen Nachahmungsversuchen der Öffentlich-Rechtlichen, an dieses Niveau heran. Rein fernsehmäßig. Radio hinkt noch weiter hinterher. Okay. Andererseits sind wir auf gutem Weg. Die Verlosung von Ferienreisen, Butterfahrten und Ähnlichem ist Gottlob bei Privaten und ÖRs zum Standard geworden. Da muss sich das Radio nicht mehr verstecken. Und was die Produktion und Präsentation von überzeugendem Frohsinn anbelangt, sind wir inzwischen ganz vorne. Dabei ist auch hilfreich, dass in einem jahrelangen unglaublichen Kraftakt durchgesetzt werden konnte, dass Frauen im Radio nur noch als 12-jährige Mädchen auftreten, auch wenn sie 42 sind. Das eignet sich wunderbar für Moderationen wie: Heute ist Donnerstag, Donnerstag ist Kinotag, da kommt immer Gerd, unser Mann, der bewegt Bilder. So einfach. Ne? Oder beim Wetter. Was ist das immer für ein Gegickel und Gegackel? Es bleibt bei 4 bis 6 Grad auch übers Wochenende. Und dann? Ja, dann kommt der Wind, dann wird es noch mal kälter. Oh, Mördergag, Schenkelbrecher, so wollen es Hörerinnen und Hörer. Das macht Spaß, das macht Laune und man friert noch mal so gern. Jetzt schwitzt man, muss man ändern. Radio muss immer wie schlechtes Schülertheater klingen. damit der Hörer sich wohlfühlt. Denn man hat auch im Radio endlich begriffen, dass man den Zuhörer nicht überfordern darf. Den Fernsehleuten war das immer geläufig. Also immer nah dran am Hörer. Wenn zum Beispiel Angelina Jolie die Brüste abmontiert werden, dann spielt das natürlich in allen Nachrichtensendungen, Magazinen, Kommentaren eine zentrale Rolle. Was machen jetzt die Regionalnachrichten immer nah am Hörer dran? Die sagen zum Beispiel, nachdem die Hauptnachrichten ausführlich über die Brustdiskussion berichtet hatten, auch Frauen im Rheinland sind besorgt. So gelaufen beim WDR. Und so muss das sein. Und ganz wichtig, also klar, ganz wichtig, außer den Kochsendungen, die Positionierung. Jede Hörerin muss unentwegt gesagt werden, dass sein Programm, nicht nur sein Sender, nein, sein Programm immer und überall mit eigenen Leuten präsent ist. Also, der Korrespondent in Washington, der da für den WDR oder den NDR sitzt, ist selbstredend HR3-Korrespondent oder SWR3-Korrespondent. Immer nach dem wunderbaren Motto, unser Mann in Havanna, nach dem wunderbaren Buch von Graham Greene und dem wunderbaren Film mit Alec Guinness und Maureen O'Hara. Ja, wo war ich? Ach ja, der Hörer wäre zu höchst suizidgefährdet, erführe er, dass es außer dem eigenen auch noch andere Sender gibt. Oder wenn einfach nur gesagt würde, aus Paris Elisabeth Flickenschild oder Hans Schmitz aus London für WDR 2. Denn der Hörer wechselt sofort den Sender oder das Programm, wenn es nicht heißt WDR 2-Korrespondent Hans Schmitz aus London. Auch wenn der Mann vom Deutschlandfunk ist. Und das bisschen Betrug, ach was, das versendet sich. Auch wenn mal wieder berichtet werden muss, dass in Geesthacht an der Elbe eine Straßenlaterne umgefallen ist und dummerweise der Korrespondent in Geesthacht nicht zu erreichen ist und im ziemlich nah dabei liegenden Studio Hamburg niemand Zeit hat, weil Sonntag ist und überhaupt, dann muss der Kollege oder die Kollegin vom Studio Oldenburg, 181 Kilometer entfernt, die Agenturmeldung verlesen und sich selbst absagen mit Ulrike Benson aus Geesthacht. Auch das ist so gut wie nicht erfunden. Das geht so quer durch die Republik. Wir sind überall und immer da, das tröstet die Hörer ungemein. Besonders schön wird es dann, wenn zum Beispiel in Neu-Delhi eine Kleiderfabrik abbrennt und dabei einige Menschen sterben. Dann berichtet der ARD-Korrespondent aus Delhi darüber und die Zentralredaktion in, sagen wir mal, Köln versucht eine Stellungnahme von C&A zu bekommen, weil C&A die abgebrannte Fabrik betreibt. Es gibt auch eine Stellungnahme von C&A, aber die Kollegen in Düsseldorf, dem Hauptsitz der Firma, können darüber nicht berichten, weil Sonntag ist und ein Freier Bereitschaft hat, der aber nicht angerufen wird, weil das Geld kostet. Also berichtet der Kollege aus Neu-Delhi, der einen Fax aus Köln bekommen hat, über die Stellungnahme von C&A aus Düsseldorf. Und alle sind ganz stolz, weil sie den Hörer schließlich perfekt bedient haben. Das ist Radio und so muss das sein. Gibt es ja noch ein paar andere schöne Sachen, die feine Angelegenheit mit drei Fragen, drei Antworten. Bloß kein Korrespondentengespräch, du liebe Zeit. Nein, der Korrespondent kriegt drei Fragen geschickt, ne, spricht drei Antworten auf die Konserve und jeder Moderator kann ihn dann ganz frisch anmoderieren. Ne? Ganz live, ganz wief, ne? Ganz wunderbar. Also früher gab es ja so eine Abart, ist aber lange nicht so gut. Ne? Da wurden die Korrespondenten angerufen und gesagt, ja, wir wollen dieses Thema haben. Und wenn er dann dran war am Telefon, du machst einen Alleingang, ne? Sagst dich auch selber ab. Das war sowas von live. Ist ja jetzt noch viel besser, ne? Weil es angepasst werden kann. An jeden Sender, in jede Rubrik, in jede Schublade. Man kann statt drei Fragen und drei Antworten auch zwei Fragen und zwei Antworten machen. Eine Frage, eine Antwort, keine Frage, keine Antwort. Es geht so wunderbar. Wir sind so flexibel. Das gefällt mir ziemlich gut. Woran es noch hapert, das muss auch ganz freimütig gesagt werden, das ist die Sprache, der Umgang mit der Sprache. Also ich sage jetzt mal, der innovative Umgang mit der Sprache, auch was Versprecher und so anbelangt, da ist das Fernsehen auch schon viel weiter. Da hat man längst begriffen, dass Hanna Haspel und Stefan Stammel notwendige Elemente sind, weil die Zuschauer sowas lieben. Bloß nicht zu perfekt, bloß nicht zu professionell rüberkommen, das müssen wir beim Radio noch üben. Also im Fernsehen, ich habe da mal was vorbereitet.
Der Kanzlerbungalow hat sich schick gemacht. Er ist das Symbol der Bonner Republik. Vier Kanzler und Kanzlerfamilien haben hier gewohnt, nämlich Heinz Erhard, Kurt-Georg Kiesinger, Helmut Schmidt und Helmut Kohl.
Kreativität, Innovation. Ich meine, wer wäre denn sonst auf die Idee gekommen, Heinz Erhardt posthum zum Bundeskanzler zu machen? Und er hat es verdient. Und das Morgenmagazin der ARD schafft es. So. Innovation.
Sie haben jetzt hier das vorläufige, endliche Amtergebnis in unserem ARD-Wahlstudio in Wiesbaden.
Endlich! Das vorläufige, endliche Amtergebnis. Ja, meine Güte, das amtliche Endergebnis ist doch langweilig. Aber das, ne? Ja, der Zuschauer merkt auf, wenn er nicht weiter schläft und sagt, hei, dieser Tom Buro, die Milchschnitte von der ARD, der hat es aber drauf. ZDF ist auch gut.
Damit öffnen Sie natürlich eine Flanke, eine Achillesferse.
Öffne nie eine Achillesferse. Du weißt nicht, ob du jemals die Blutung gestillt kriegst. Peter Hane, das Grinsemonster vom ZDF, der leider nur noch sonntags aus der Glotze glotzt, aber als Pastor ist das ja auch nicht so schlecht für ihn.
Der erste Paukenschlag galt einer schon lange kläffenden, hässlichen Wunde, die Obama jetzt endlich schließen
kann. Ah, Karmioska und die kläffende Wunde. Was macht man, wenn eine Wunde so hässlich kläfft? Man schließt sie aber doch nicht mit dem Pflaster, sondern boom, mit einem Paukenschlag. Das ist ganz großes Kino. Aber die Karin kann auch Kleinkunst.
Ackermann weiß schließlich, dass die Börse jedes Wort von ihm auf die goldene Waage legt.
Ja, knapp vorbei ist auch daneben. Die Waage ist nicht golden, wir wissen es, sondern es ist eine Goldwaage, die besonders fein wiegt. Aber das ist langweilig. Mach aus der Goldwaage eine goldene Waage, schon ist es wunderbar und kommt rüber wie... wie Sahneballen.
Die Vorschusslorbeeren für die neue Regierung sind so schnell verpufft wie das Silvesterfeuerwerk.
Ja, ne? Früher mal sind Lorbeeren verwelkt. Wie langweilig. Jetzt verpuffen sie. Wie schön, dass es so weit kommen konnte. Immerhin, die Jungs vom Bericht aus Berlin haben das sofort gemerkt. Überhaupt, Bericht aus Berlin, riesig.
Sollte es da Regelungen geben, Regelwerke vielleicht? Irgendwie ein Kontext, wo man sich regelmäßig oder wenn man sich Regeln findet, die sagen, so lange muss man zwischen zwei Jobs erstmal warten.
Er hat es geschafft, den Satz zu Ende zu bringen. Er ist doch mehr als jeder Politiker kann. Ist doch großartig. Doller Junge. Deppendorf. Ich finde, sie haben es ja schwer. Die Jungs und Mädels im Fernsehen, die machen es großartig, vor allem bei den Tagesthemen. Ich meine, oh, was haben die immer für schwierige Texte? Und müssen sich immer was ganz Dolles einfallen lassen. Ulrich Wickert zum Beispiel, der hochgelobte, übrigens Hans-Joachim Friedrichs, der wurde ja immer noch höher gelobt, der hat ja den grundsätzlichen Anschmatzer ins deutsche Fernsehen eingeführt. Ne? Der macht dann, guten Abend, meine Damen und Herren. Immer alles angeschmatzt. Ich glaube, deshalb wird er so gerühmt, bis heute noch. Ne? Das hat er schwer drauf gehabt. Also, Uli Wickert, der Nussknacker als Lyriker.
Der Frühherbst zeigt sich zum Wochenende hin milde.
Ah, ist es nicht schön? Ja, schade, dass der jetzt nicht mehr da ist. Aber dafür schreibt er Krimis und manchmal ziemlich zotige Sachen auch nicht so schlecht. Was ich sagen wollte, Sie müssen ja auch ausgesprochen schwierige Texte bewältigen.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Ne? Also, ich finde das so. Meine Wunsch-Tagesthemensendung wäre ja die, ne? Guten Abend, meine Damen und Herren und Damen.
Das Wetter.
Ist das nicht schön? Was wir der Zeit gespart hätten, ne? Okay, also, schwierige Texte.
Also eine Art rot-rote Regierung zusammen. Nein, fangen wir nochmal neu an.
Das finde ich prima. Das haben sie uns voraus. Wir sprechen im Radio ja immer durch, ne? Aber der Sonder, fangen wir nochmal neu an. Ne? Neu anfangen ist wunderbar. Im ZDF können die das auch.
Dass die Doppelmacht von als Partei- und Regierungsgeschäft, nun, das ist gar nichts geworden. Lass uns nochmal neu anfangen.
Eben, ja. Und ich finde, das ist auch gar nicht schlimm.
Das findet nicht jeder schlimm. Nö. Das findet nicht jeder schlimm. Schlimm ist nur, was mir heute alles passiert.
Ach, Kläuschen Kleber ist immer so schön schief in die Kamera. Ja, hat manchmal mit Alter hat ein Problem. Nicht mit seinem eigenen, sondern mit dem von anderen.
Vielleicht lag es an der Verantwortung. Mit 80 musste Ludwig plötzlich Bayern regieren, was ja auch schon weitaus älteren Männern Mühe macht.
Ja, hat er recht. Also die 82-Jährigen, ne, die haben da ja ein Problem. Und, na gut. Herr Delling, ein ganz flotter, nicht? Der noch eine Riesenkarriere machen wird. Ich habe schon gedacht, der kommt als Nachfolger von Tom Buro in die Tagesthemen? Leider nicht, weil der hat's richtig gut drauf.
Es gibt ein gutes Sprichwort in Deutschland, Reden ist Schweigen und Reden ist Silber und Schweigen ist Gold.
Ah, nicht schlecht, ne? Reden ist Schweigen. Er hätte es dabei belassen sollen. Ich finde, die Vorbildfunktion der Fernsehleute, ne, da muss man sich dann bescheiden. Und dann, wenn man eine große Leistung, dickes Ei gelegt hat, dann soll man es auch mal lassen. Das mit dem Gold, da hat er Probleme mit. Das war bei der Verleihung des Silbernen Lorbeers. Da spricht er folgendermaßen.
Wir stellen fest, zu Gold hat es bisher noch nicht gereicht, aber zumindest schon mal ganz in der Nähe des Goldes.
Es gibt aber keinen goldenen Lorbeer. Der Silberne ist das Allerhöchste. Ne? Das ist schon ziemlich komisch. Okay, viel schlimmer ist es aber, wenn man was im Hals hat. Auch hier der große Wickert als Vorbild.
Aus Bagdad berichtet unser Korrespondent Jörg Armbruster.
Und das war lange bevor Armbruster angeschossen wurde. Ne? Und weil alle dem, was erst jetzt ein Buh, meine Güte, das hätte doch mal früher kommen können. Und weil alle dem Wickert nacheifern, hört sich das dann gerne mal so an bei Marc Bator, der aus dem Grunde, weil er das hier gemacht hat, jetzt woanders.
Am Dienstag will sich der Betriebsrat zu Verhandlungen melden. Verzeihung.
Da läuft der Film, ne?
Verzeihung.
Der Einspieler läuft und läuft und läuft
so.
Und läuft. Jetzt.
Die Arbeitnehmervertreter wollen dabei, nein, das geht, glaube ich, nicht mehr. Vielleicht kann man einmal auf mich zurückschneiden. Das tut mir leid, meine Damen und Herren, wenn man kurz vor der Sendung noch etwas isst.
Ja, dann lass es doch, du Blödmann. Kurz vor der Sendung noch was essen. Machen wir das beim Radio? Wir sollten es machen. Dann haben wir dann auch so schöne Auftritte.
Ich versuch's jetzt nochmal, ansonsten müsste Tom das übernehmen.
Nee, also nicht Tom Buro, dieser früh vergeistete Semmelkopf. Nee, das geht nun gar nicht hier. Ne?
Marc Bator geht's wieder besser, der Krümel im Hals ist weg.
Hui, gerade noch mal gut gegangen. Inzwischen ist er ja nur weg vom Fenster, von der Kamera und hat, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, gestern Abend in den Tagesthemen die Verabschiedung von Tom Buro. Sollte man eigentlich auf jedem Seminar einmal in Gänze vorspielen. Wunderbar, ein großes Erlebnis. Leider keine DVD hier, sonst könnte man das mal machen. Okay.
Auch die Konzerne Yahoo und Google sind Opfer sogenannter Phishing-Attacken geworden.
Nee! Der Mann hat sich hinterher selber kaputt gelacht über sich selber. Als man ihm dann erklärt hat, was Phishing ist, Gut, lassen wir die Mädels noch mal zu Worte kommen.
Wie sagt man im Rheinland so schön, man muss auch gönnen können.
Nee, die ist in Köln geboren, die wohnt in Köln, aber sie kann's nicht. Man muss auch gönnen können, meine Güte, das muss Melodie haben. Vermutlich hat sie von ihrem Vater sprechen gelernt, der kommt aus Ostpreußen. Aber Bilder kann sie auch richtig gut. Als die Vogelpest über Deutschland wütete, da kam sie ganz groß raus.
Die toten Schwäne von Rügen, das ist nur die Spitze eines Eisbergs.
Was für ein Bild. Tote Schwäne, zu einem Berg aufgetürmt, dessen Spitze aus der Ostsee ragt. Und drunter dreut der Eisberg mit noch mehr Schwänen. Oh. Innovation und Kreativität. Wunderbar.
Dieses Essen ist die Spitze des Eisberges, der im Lobbyismus-Sumpf in der Bundesrepublik steht.
Auch nicht schlecht. Das war aber jetzt eine Politikerin und da wollen wir jetzt nicht weitermachen. Im Radio gibt's auch ganz gute Sachen. Da meinte einmal eine Sprecherin, vor den Philippinen ist eine Fähre mit fast 1000 Menschen an Bord gestorben. Da geht einem das Herz auf. Normalerweise sinkt eine Fähre, aber die stirbt. Und das Feingefühl der Nachrichtensprecherin macht uns darauf aufmerksam. Oder, ganz alter Gag, unter den Verletzten des Anschlags befindet sich eine tote Deutsche, die derzeit in Kairo versorgt wird. Sie ist im Übrigen leicht verletzt. Ja, wer das geschrieben hat, ich meine, der Sprecher kann ja nun überhaupt nichts dafür, aber wer das geschrieben hat, der hat richtig nachgedacht und hat gesagt, okay, wir müssen im Radio endlich mal so gut werden, wie die im Fernsehen schon lange sind. Wir sind auf gutem Weg.
Papst Benedikt XVI. Hat für Ende des Monats seinen Rücktritt angekündigt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche gab seine Entscheidung während einer Karnevalsversammlung im Vatikan und auch während einer Kardinalsversammlung im Vatikan bekannt.
Warum lässt es nicht bei Karnevalsversammlung? Das war sowieso eine Meldung vom Rosenmontag. Und in Köln, meine Güte, da verbessert man sich doch nicht. So schön können Nachrichten sein. meine, okay, Nachrichten, das ist zwar nicht das Radio der Vergangenheit und Zukunft, nicht das Radio, das wir uns und die Hörer sich wünschen, wenn alles andere stimmt, belanglose Musikreisen, Verlosen, Prominentenklatsch, Talk über alles und nichts, gute Launewetter, überhaupt immer gut drauf und quietschfidel mit Quiekeschimmchen und Giffel, Giffel und Kicher, Kicher. Wenn dann noch viel mehr Kochsendungen ins Radio kommen, dann können wir uns dann auch Nachrichten lassen, aber die müssen ein bestimmtes Format haben. Und da hat das Radio Möglichkeiten, die das Fernsehen kaum hat.
WDR 2 Nachrichten.
Schön.
Um 10.30 Uhr mit Ulrich Leithold.
Jawohl! Das kam so gut an, dass der Kollege Nahost-Korrespondent werden durfte und jetzt im hochverdienten Ruhestand ist. Das nächste Format finde ich noch besser.
WDR 4 Nachrichten.
Jetzt hören wir gleich die Glocken. Damit mitzählen. Zwischendurch, hallo Nachrichten, hallo. Ah! Das ist die Lösung. Und jetzt machen Sie einen Fehler.
Es ist 23 Uhr. Mit drei Schweigeminuten haben Millionen Menschen in Europa...
Mit drei Schweigeminuten? Diese Nachricht war doch wunderbar. Warum hält der WDR die nicht ein, die drei Schweigeminuten? Nicht? Das wäre doch ein ganz neues Radiogefühl gewesen. Wobei der Techniker zwischendurch ja schon das völlig richtige Radiogefühl hatte. Die Nachrichten waren gelaufen. Ganz neues, wunderbares Format. Musik rein. Was brauchen wir Wort? Es sei denn, es ist eine Kochsendung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Danke sehr. Doch, das ist aber gut. Danke.
Eins, zwei. Zugabe.
Zugabe? Nee, ich habe keine Noten mit. Das ist,
nee, herzlichen Dank, Peter Zudeik. Also wunderbar, wir werden die Kochsendung in unser nächstes Programm einbauen. Auf jeden Fall ganz großes Kino, der beste Satiriker Deutschlands. Nochmal Applaus für Peter Zudeik.
Alles klar, Dankeschön. Schönen Abend.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anzündung zu evaluieren.